Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Das ist da, wo der Kleber klebt, oder? Angesichts nichts. Das ungezügelte Wachstum der Zungen, das beständige Rattern der Wörter am Morgen, am Abend, das unablässige Pochen der Dinge des Denkens im Schlaf noch, das ewige Hämmern der Sätze wie anbetrachts nachts sich die Münder mählich zu füllen beginnen.
Stolterfoht ist ein leiser Dichter und bei Thomas Kling, den ich sehr verehrt habe, hatte ich immer den Eindruck, man wird permanent angeschrien. Dann habe ich irgendwann im Internet Gedichte von Stolterfoht gefunden, Fachsprachengedichte, und ich wusste sofort, das ist mein Dichter.
Das mich umschwirrende der Vögel, dem zu entrinnen, zu nennen, betreibst du den Umbau der Lunge zum Balg, die Wandlung der Feder zum Kiel, dürftest Flugschreiber sein. Und kleinste Fiktionen zu sprießen nach innen?
Seit 1998 sind von Ulf Stolterfoht 5 Bücher unter dem Titel Fachsprachen erschienen. Jeder Band umfasst 9 Kapitel zu je 9 Gedichten. Der letzte Band also die Kapitel 37 bis 45. Fachsprachen können Sondersprachen sein, die bestimmte Berufsgruppen wie Jäger verwenden. Es können aber auch Wissenschaftssprachen sein, wie die der Sprachwissenschaft oder der Computerlinguistik. Und nicht zuletzt ist auch die Poesie eine Art von Fachsprache, derer sich Ulf Stolterfoht bedient, so technisch der Titel Fachsprachen auch erst einmal klingen mag.
Es hat mich schon dieser große Entwurf interessiert, dieser Ernst, der gerade in den ersten Bänden auch noch da war, etwas an einem Lebenswerk zu schreiben, anzuknüpfen an die Tradition, doch etwas ganz Eigenes und Neues zu machen, relativ kompromisslos und unbeeindruckt von allen ökonomischen Erwägungen, einfach sozusagen sein großes Werk im Anzufangen und stoisch dran festzuhalten. Das ist ja im Grunde bis heute ja noch, ne? Dieser ganze Werkplan steht ja immer noch, er ist eigentlich auch noch menschenmöglich im Zeitplan. Life was harder, life was harder, everything was harder.
Notfalls Kant, Assonanz. Ulf Stolterfoths anarchisch-musikalisches Fachsprachenprojekt. Von Tobias Lehmkohl.
Daunen, Fiktionen, wie Ideen, Funktionen des Ich, dass ich die Wörter wäre, die Wörter demnach ich, ich fasst es nicht. Es fasst gewissermaßen mich, so bildet ein Gespann man dann, ich hasst Vögel, die Vögel sind wie ich, gefedert, aber ungeteert, wie Lefzen, gänzlich unbeleckt.
Ich glaube, dass Stolterfoht ein gutes, also das ist jetzt meine These, aber dass er ein gutes Gefühl für Begriffe oder für Mechaniken hat, also für Logiken, auch in den Fachsprachen, also in den verschiedensten Bereichen, wo er sich dann einliest oder in Philosophiebegriffen und dann halt auch für die Architektur von so einer Maschine und dann damit deswegen gut spielen kann, ohne jetzt vielleicht bewusst sagen zu können, was er da, wie das jetzt aufgebaut ist, aber er hat gute Instinkte, wo er stochern möchte oder wo es interessant, also wo es besonders interessante Punkte gibt, so Gelenke der Logik oder so.
Von Daunen, Vogel, Zungen, Stimmen, Sie, ein Tagwerk begreifend als Zerstörung des Vorherigen, ich, die Behauptung erwägend, es gäbe Tatsachen außerhalb des Gedichts, Sie, ein stattlicher Hulk, ich, ein brachialer Wicht, inmitten von, doch eigentlich ersetzt.
Berlin-Schöneberg. ein Kiez im Berliner Westen. Von der Wende unberührt hat sich hier in den letzten Jahrzehnten wenig verändert. Um die Akazienstraße und die Goldstraße herum entwickelte sich in den 70er Jahren die schwule Subkultur der Frontstadt. In der Hauptstraße wohnte David Bowie und dachte über Helden nach. Und um die Naumannstraße herum lag und liegt die Rote Insel. Ein Wohngebiet, dessen Name für sich spricht. Am oberen Ende der Naumannstraße befindet sich das Lokal Jonas. Hier arbeitet der Dichter Ulf Stolterfoht. Nicht als Wirt, nein. Hier schreibt er Tag ein, Tag aus Gedichte.
Immer um 11, also normal komme ich auch etwas pünktlicher als heute, wirklich zur Öffnung. Und dann schreibe ich so bis, kommt drauf an, also meistens bis 16:30. Und dann gehe ich an Tresen und trinke mit den Kumpels Bier. Die kenne ich ja alle schon, jetzt höre ich seit 100 Jahren. Und wir spielen Billard und neuerdings wird auch sehr engagiert Darts gespielt. Ich habe hier meinen eigenen Billardstock stehen in der Küche und meine eigenen Dartpfeile. Und das ist sehr lustig. Und dann muss ich heim zum Kochen. Also das, die Kinder sind ja jetzt größer, früher so um 17:30, mittlerweile um 18:30, manchmal erst um 19:00. Manchmal kocht meine Frau, dann vielleicht auch erst um 19:30.
Tatsächlich ist die Atmosphäre im Jonas sehr familiär. Hier kippt man nicht nur Bier. Viele schauen morgens vorbei, um ihren Kaffee zu trinken.
Also ich wohne hier in der Nachbarschaft seit, eigentlich seit 99 in der neuen Wohnung. Aber meine frühere Freundin ist 87 in eine Wohnung gezogen, die war nur ein paar Häuser weiter. Also eigentlich bin ich hier seit 30 Jahren in der Gegend unterwegs. Und gehe auch so lange schon in die Kneipe, hier ins Jonas, zum Arbeiten, richtig zum Arbeiten jeden Tag, aber erst seit 2008, als wir aus der Villa Massimo zurückgekommen sind nach dem Jahr Rom. Da war die alte Kneipe, das Café, in das ich früher zum Schreiben gegangen bin, das gab es, glaube ich, nicht mehr. Und dann musste ich mich umorientieren und habe gedacht, jetzt probiere ich es mal im Jonas. Aber es ging viel besser als im Café. Und das Jonas selber ist so eine alte Studentenkneipe und die Studenten sind jetzt eben alle so alt wie ich. So, ich bin einer der jüngeren Studenten, ehemaligen Studenten. Also das Durchschnittsalter hier ist 60, würde ich sagen. Aber die meisten haben irgendwie einen abgebrochenen akademischen Hintergrund und die meisten haben sich dem Erwerbsleben erfolgreich entzogen, auf die eine oder andere Art. Aber es ist ein sehr verschworener Haufen eigentlich, der hier verkehrt. Aber schreiben tut nur ich. Also Künstler kommen hier nicht so oft her.
Im 5. Band der Fachsprachen taucht auch das Jonas auf. Ganz kurz nur. Wie eigentlich alles in den Fachsprachen nur kurz auftaucht. So etwas wie wiederkehrende Motive gibt es bei Ulf Stolterfoht nicht. Es gibt keine sogenannte Welt, auf die sich Stolterfoht bezieht. Stadtlandschaften, Naturlandschaften, Erinnerungslandschaften, all das sucht man in den Fachsprachen vergeblich. Zumindest scheint es auf den ersten Blick so, als würden hier allein die Wörter regieren. Die Reflexion darüber, was Sprache ist, und was es heißt, zu schreiben.
Auch in den ersten Bänden schon, und das hat sich da schon angedeutet, unheimlich viel Selbstironie, auch was sozusagen die Gesamtanlage des Projekts angeht, drin.
Florian Höllerer, Leiter des literarischen Kolloquiums am Wannsee.
Die kommt ja auch in den Fachsprachenwerken immer, immer stärker zum Vorschein, sozusagen, die sich lustig machen über die eigene Illusion, ganz krass im Neu-Jerusalem natürlich, wo im Grunde das ganze Kommunenwesen, die Religiosität, aus der er kommt, die ganze religiöse Sprache im Grunde ad absurdum getrieben wird und natürlich auch das eigene Programm, die Träume, die eigenen Träume ad absurdum treibt. Und natürlich auch immer ausgerechnet in dieses Werk, ja, was von einem ja sehr antisemantischen Impuls getrieben wird, immer das eigene Leben mit reinkommt. Und das kommt auch schon in den ersten Bänden. Die Alltagssorgen, Liebe, ökonomische Schwierigkeiten, wie überwindet man sie? Diese ganzen Dinge kommen vor und sie sind immer so in kleinen versteckten Anmerkungen wie verbotenes Ausbrechen aus dem eigenen System, das aber sehr bewusst durchgehalten wird und sich immer wieder auch über das eigene System sehr, sehr augenzwinkernd lustig macht.
glaube, es hat auch was mit Wittgenstein und den Folgen zu tun, dass mir die Welt früher so unzuverlässig vorkam, also jetzt erkenntniskritisch gesprochen, und die Gedichte kamen mir vergleichsweise eindeutig und klar vor und unproblematisch auf eine Art. Also die Welt eigentlich zweifelhaft und schwierig irgendwie, also was dieses ganze Referenzsystem betrifft, und die Gedichte eigentlich ganz klar. Einfach weil man, wenn man auf Referenz weitgehend verzichtet, natürlich das Referenzproblem nicht mehr hat. Das ist eigentlich ganz einfach.
In den Fachsprachen schreibt Ulf, ich zitiere sinngemäß, wie hat man sich eine Semantik ohne Welt vorzustellen? Was wäre das dann?
Matthias Kniep, Programmmacher am Berliner Haus für Poesie.
Das ist doch wohl die Welt. Das heißt, da wird dieser Unterschied aufgehoben. Ich habe Zugriff auf die außersprachliche Welt, eben indem ich diesen Hinweisen nachgehe. Man kann die Fachsprachen als eine Art Lesetagebuch lesen. Dagegen würde sich Stolterfurth wehren. Ich tue das zum Teil so. Ich weiß, wenn ich Fachsprachenband 2 und 3 lese, Stolterfurth hat sich zu der Zeit mit Gottlob Frege und mit Wittgenstein auseinandergesetzt. Und später sehe ich, danach, da hat er Chomsky gelesen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er Johann Georg Hamann gelesen. Das kann ich nachvollziehen. Und das ist für mich Welt. In dem Sinne wird die Dichtung von Stolterfurth welthaltig.
Ich habe germanistische Linguistik als erstes Nebenfach gehabt und allgemeine Sprachwissenschaft als zweites Nebenfach. Das war eigentlich schon der Schwerpunkt. Mehr als Literatur war Sprachwissenschaft der Schwerpunkt. Mich interessiert es heute natürlich immer noch. Vielleicht hat es auch was mit Kompensation zu tun, oder dass ich durch das abgebrochene Studium irgendwie in den Gedichtbüchern das Studium für mich abschließe oder so, oder weiterführe. Oder das spielt sicher eine Rolle.
Uneigentliches Sprechen. Der Apfel als ein Bild für Trug. Gemeint sei aber straffer Lug, verunglückte Metapher. Es findet kein Bedeuten statt.
Im Englischen gibt es viele verschiedene Wörter dafür oder Übersetzungen. Der erste Band ist übersetzt komplett ins Englische und der heißt Lingos. Das ist ein etwas flapsiger Begriff, glaube ich, aber trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber es gibt zum Beispiel Technical Languages, also technische Sprachen, sagt man das im Deutsch? Weiß ich nicht. Sondersprachen, also gerade diese sozialen Sachen spielen eine wichtige Rolle. Jägersprache, Anglersprache, aber das spielt alles mit rein. Also es gibt wirklich die Fachsprachen, die Berufsgruppen verwenden. Also es gibt Gedichte aus dem Psychiatriebereich, vieles mit Landwirtschaft. Also es gibt einen Teil, der arbeitet mit den Vorschriften für die Schweinemast in volkseigenen Betrieben in der DDR. Und das ist wirklich in einer Sprache geschrieben, die nicht unbedingt alltagsverständlich und alltagstauglich ist.
Da geht's bereits ans Eingemachte, Abgeschmackte. Beachtlicher Kracher, der Apfel als ein Bild für Bild.
Oft erkennt man die Wörter ja auch, also Katze zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Bedeutung in Fachsprachen das Wort hat. Ich glaube, es gibt sowas, was an der Decke entlangläuft, das heißt Katze, so auf Schienen. Also man liest die Texte und denkt eigentlich, man versteht jedes Wort, aber man versteht natürlich eigentlich gar nichts. Die Lexik ist verändert, also die Grammatik bleibt gleich, nur den Wörtern werden andere Inhalte zugeschrieben. Und die versteht aber nur der, der eben vertraut ist mit der Art der Verwendung.
Zwanghaftes Geschachtel. Er stehe dann für die Idee von X. Im Alltag deute er auf nichts.
Mir geht es oft so, dass ich Gedichte lese und die ganz, ganz großartig finde und aber nicht sagen könnte, was da verhandelt wird. Und ich glaube auch, dass ich viele Gedichte überhaupt nicht verstehe, gerade die, von denen ich sagen würde, die habe ich besonders gern und die liebe ich besonders. Und es ist nicht immer so, dass das die Autorintention ist, dass man das nicht versteht. Ich glaube, den wenigsten Autoren ist es egal, ob man ihre Gedichte versteht oder nicht. Also das, was ich da als fachsprachliches Nicht-Verstehen dann beschreibe, ist eigentlich kein erwünschter Effekt, aber einen, den ich sehr zu schätzen weiß. Bei meinen Gedichten ist es mir völlig egal, ob die, also ich bin gar nicht sicher, ob die überhaupt verstanden werden können.
Also für mich ist sehr wichtig, dass wir nicht wissen, was Verstehen ist.
Ann Cotton, Dichterin.
Also ganz wissenschaftlich gesehen ist es nicht bekannt, woraus Verstehen besteht. Also es gibt dieses Gefühl, sich auszukennen oder verschiedene Prüfungsfragen zum Thema beantworten zu können oder so, oder so ein Sicherheitsgefühl, aber diese Sachen sind trügerisch. Und Dichtung hat bestimmte Techniken, so ein Verstehen ähnliches Gefühl zu erzeugen, mit Reimen und Assonanzen und wiederkehrenden Motiven und so weiter. Und das ist ein bisschen der Kitzel, dass man zugleich das Gefühl hat zu verstehen und zugleich das Gefühl eigentlich nicht zu verstehen oder so. Und das macht interessante Wahrnehmungserfahrungen möglich. Und das weiß Stolterfurt und wissen die Gedichte, dass das mit dem Verstehen nicht so einfach ist, wie die Leute landläufig glauben.
Es ist schwer, einen Einzeltext zu nehmen. Eigentlich ist Stolterfurt nicht der Dichter eines Einzeltextes. Jedes Kapitel besteht aus 9 Gedichten und innerhalb jedes Kapitels eigentlich erhellen sich die Gedichte gegenseitig. Ein Thema bei Stolterfurt, gerade am Anfang, ist immer, was bezeichnen eigentlich die Wörter noch? Gibt es eine außersprachliche Wirklichkeit? Und er votiert eigentlich immer dafür, dass die Zeichen vom Außendienst befreit sind. Sie sollen auf nichts mehr verweisen. Der Teufel hat die Referenz erfunden, so heißt es einmal bei ihm.
Es stellt ja auch so viel Material in den Raum, der einen daran erinnert. Da gibt es sehr viele verstehbare Dinge, die du nicht verstehst, weil du in diesem Fachgebiet kein Fachmensch bist. Und dann gibt es auch noch die Soften, die Beziehungen zwischen den Angelegenheiten und so weiter und den Humor. Und insgesamt stellt er einen freundlichen Raum her, der mit Verstehen arbeitet, aber anerkennt, dass vollständiges Verstehen in den meisten Fällen nicht möglich ist und dass es auch gefährlich sein kann, zu meinen, dass man alles versteht.
Einmal in den Fachsprachen 3 gibt es diese Wendung Korruption in Severe. Und er fordert den Leser auf, das aufzuschlüsseln. Er sagt, denke gut nach. Das heißt, er spielt damit, dass das angeblich chiffriert ist und dass man es auflösen kann. Und als Leser denkt man darüber nach. Ist das ein Anagramm? Was ist es? Er hat einem Übersetzer dann verraten, dass sein Bruder in der Kindheit das gesagt hat, weil er das Wort Skorpion und noch ein anderes Wort nicht richtig aussprechen konnte. Es gibt also überhaupt gar keine Möglichkeit für den Leser, das aufzuschlüsseln. Das ist ein Spiel damit. Und er sagt dann auch, ja, man benötigt einen verbogenen Schlüssel, um dahinter zu kommen.
Der andere Aspekt von den Fachsprachen ist, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, ziemlich schüchtern war und niemandem die Texte gezeigt habe. Und als ich das dann doch gemacht habe oder angefangen habe, Freunden die Sachen zu zeigen, fanden die immer gut, haben aber immer gesagt eben, aber ich verstehe nichts. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann sind das eben auch Fachsprachen. Oder dann ist es vielleicht meine Fachsprache. Und habe gedacht, so hätte ich ganz auf elegante Art dieses Verstehensproblem für meine Texte gelöst, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Weil dieses Verstehen ja immer das Ziel ist bei der Rezeption, glaube ich. Also man muss ein sehr erfahrener Leser sein, um vergessen zu können, dass man verstehen will oder muss oder sollte. Also das ist auch ein Problem, glaube ich, der prinzipiellen Lyrikrezeption, dass viele Leute, die meisten Leute das nicht schaffen, zu lesen, ohne den Wunsch, irgendwas verstehen zu wollen, dabei zu verfolgen. Everybody knock on the door!
auch wenn er jetzt liest in Literaturhäusern und beschrieben wird von Journalisten und so weiter, können die irgendwie diese Sprache nicht antasten. Und die ist trotzdem so offen und vielfältig und unfestgelegt. Das ist jetzt nicht ein Trick oder so, aber irgendwie hat das wahrscheinlich mit Haltung und Selbstbewusstsein und Entschiedenheit zu tun, auch mit der handwerklichen Exzellenz, die er da immer verwendet. So einfach ist es nicht, wie es ausschaut bei ihm. Sowas kann man lernen und man kann dann halt auch, glaube ich, so eine konstante Neugier auf alles Mögliche. Und was ich auch ganz speziell finde bei den Fachsprachen, ist, dass die Wörter nicht, also wenn jetzt Duis Grünbein Wissenschaftsvokabel verwendet, dann werden, habe ich das Gefühl, meistens so einverleibt für den Zweck, für den poetischen Zweck verwendet. Und dieser poetische Zweck steht wieder in der großen Tradition, der großen Poesie der Menschheit und so weiter. Und die hat so einen Kanon an Zwecken von Texten. Und davon ist Stolterfurt weit entfernt. Also wenn er Fachbegriffe verwendet, dann, ich kann jetzt nicht beschwören, dass das immer der Fall ist, aber meistens habe ich das Gefühl, dass die wissenschaftliche Definition sehr präzise zu hören bleibt. Also die wird nicht verbogen oder als Metapher verwendet oder es steht nicht ein für die Wissenschaft an sich oder sowas, sondern es bleibt der Fachbegriff in seiner definierten Bedeutung. Und ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber dadurch hat das auch so einen richtigen und auch interessanten und welthaltigen Klang oder so.
Dieses sehr unlyrische des Titels Fachsprachen 1 bis oder X bis X, das hat mir natürlich auch gut gefallen, dass es so was Ungedichtmäßiges hat, eher was, ja, vielleicht Trockenes oder was Technisches, genau. Ich meine, das ist ja auch gar nicht so einfach, als junger Mann zuzugeben, dass man Gedichte schreibt. Also vor allem so jemand wie ich, der eher ja, so vom Fußball und vom Bier trinken kommt, der gibt ungern zu, dass er nebenher auch noch Gedichte schreibt. Und da ist dann Fachsprachen auch irgendwie so, geht mehr in eine andere Richtung, so in die harte Richtung.
Äpfel, das ist nun alles andere als schön. Man will sich nicht gewöhnen, ein Etwas scheint hier oberfaul. Man muss es sich einfach mal reintun, man muss es selbst gesehen haben. Ein kleiner Schaber hebt es ab. Was bleibt, als sich zu überlegen, ob nicht in erster Linie das gefällt, was jeweils schmerzlich fehlt? Die Frage wäre gestellt.
Ich bin 85 nach Bochum gekommen und habe wahnsinnig wenig Geld gehabt und war am Studium eigentlich auch nicht so besonders interessiert. Also das habe ich eigentlich gemacht, damit ich meinen Eltern sagen kann, naja, ich werde halt Deutschlehrer oder irgendwas. Ja, ich habe die Seminare schon besucht, aber vor allem war ich in der Unibibliothek und habe halt wirklich ernsthaft angefangen zu schreiben. 85 war das. Geschrieben habe ich vorher schon, aber so, dass es also wirklich dann immer so 6-7 Stunden am Stück waren, das hat da dann richtig angefangen. Und das war am Anfang sehr quälend. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich das weitergemacht habe. Also ich fand das schrecklich am Anfang, weil die Resultate auch nicht so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wenn sie so waren, war es unheimlich anstrengend, so weit zu kommen. Und ich war abends immer richtig geschafft und fertig und habe gedacht, naja, das kann man auf Dauer nicht machen. Ich habe das wahnsinnig anstrengend gefunden. Und dann ging das aber immer weiter und wurde tatsächlich immer einfacher. Und mittlerweile ist es, oder schon lange ist es so, dass es die reine Freude eigentlich ist. Aber am Anfang war es schlimm.
Wie fiel es vorgestern oder so ein, dass es ja eigentlich wie ein Fernsehen ist? Also ein eigenes Gefäß, das Ulf Stolterfurt erfunden hat, selber herausgibt. Ein bisschen was Collagehaftes hat es schon. Und es ist aber vor allem, es ist so ein eigener Geist, der unabhängig in irgendeiner Ecke der Welt entsteht und publiziert wird. Und diese Fernsehen-Poetik hat das, finde ich.
Ich habe auch mit Brinkmann damals große Schwierigkeiten gehabt und habe gedacht, das ist falsch verstandener Ginsberg. in völliger Verkennung der Situation. Ich habe wirklich gedacht, da habe ich ja den Ginsberg viel besser begriffen als der Brinkmann. Der hat ja keine Ahnung. Was man halt so denkt mit 16 oder 17. Ginsberg habe ich alles gelesen, auch diese, wie soll man sagen, diese homosexuellen Hymnen mit dem Ich möchte deinen Schwanz, oh Herr, ich möchte deinen Schwanz in den Mund nehmen und so, das fand ich wahnsinnig gut. Was ich früher gemacht habe, bevor ich nach Bochum kam, also noch in Stuttgart, das waren so Allen Ginsberg-mäßige Gedichte. So Kerouac und Ginsberg und Burroughs, das war so das, was ich großartig fand. Und das konnte ich relativ gut reproduzieren. Und ich habe dann gemerkt, spätestens in Bochum, dass das nicht das ist, was ich will. Also da ging es nicht um das Nachmachen, wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden gewesen wäre. Das Nachmachen hätte mich überhaupt nicht gestört. Also es geht nicht darum, einen eigenen Ton zu finden oder um Gott, das, sowas habe ich mir nie überlegt. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich mit Sprache was anderes machen will, als irgendwelche Sachen erzählen oder illustrieren.
Als ich den ersten Fachsprachenband aufgeschlagen habe, wurde gleich die Skeleton Crew zitiert. Und das war für mich enorm, dass die Populärkultur so einfließen konnte in ein Werk und dass das gleichbedeutend stehen konnte neben Frege oder Kant, dass das dann plötzlich Captain Beefheart als gleichberechtigt neben Jeremy Prince stand. Das entsprach eigentlich sehr stark meinem eigenen Leben und Umgang mit Musik und Text. Ich habe das auch bei keinem anderen Dichter so gefunden, nicht in deutscher Sprache.
Ich habe halt ganz normal angefangen, so mit Pop und Rock, wie jeder wahrscheinlich. Und Anfang der 80er war ich zum ersten Mal in Moers. Da gab es so ein Festival, gibt es immer noch für improvisierte Musik, New Jazz Festival hieß es dann später. Und da habe ich vor allem eine Band gesehen, die Skeleton Crew, Tom Cora und Fred Frith. Und ich habe gedacht, das ist ja ein Wahnsinn, so was Tolles. Und da habe ich auch ziemlich sofort auch gedacht, sowas, was die mit Musik machen, sowas müsste man mit Gedichten auch machen, ohne eine Vorstellung zu haben, wie das aussehen könnte. Trotz disparat Lesart und, Zitat, skrupulöser Synopse, scheint sich der Autor aller Falten und Damastpaspeln richtungsweisend einzuspeisen, auch aufzusplittern, abzukapseln. Dicht spricht es hier geblieben an, dann rette sich wer kann, das sozusagen Sägliche, sah Geier im Vorüberflug, gar Tapirsprung nach Kandahar, darf man so weltnah schreiben? Großes Fragezeichen. Einerseits wirklich liebevoll synkopiert, hybridisiert, bis knapp zur Hüfte ausgeführt, andererseits schon bemerkt, hat er ganze Sequenzen eklektisch verstärkt. Hör, Bube, wie es schmächtig rockt, ich bin der Dreck und der Speck, der haarige Aff am richtigen Platz, ich bin, geständig, Eier aller Art. Weniger Staat, das schüttelt die Stiftung natürlich gebührlich, weist auf Vergiftung, die übliche Richtung, nichts, was ist, wird vermisst, alles sollte sich ändern, wahlweise kentern, so fickt man verschämt das Ferkelsystem, aufscheint bereits das Anschlussproblem. Das ist Frank Zappa, Ich bin dein Sofa. Kennst du das? Das singt er auf Deutsch. Ich bin Eier aller Art. Ich bin der Dreck unter deinen Nägeln und so. Das ist mir jetzt aber auch erst beim Lesen aufgefallen. Ich bin der Dreck und der Speck. Ja, ich bin Eier aller Art und auch Falten und Damastpaspeln singt er auch auf Deutsch. Sehr komisch. Sofa Nummer 1, glaube ich. Das ist auf der... Oder Sofa Nummer 2, das ist es, glaube ich. Ja, das ist es.
Und das klingt einfach ins Deutsche.
Ja. One size fits all heißt die Platte, genau.
Wenn man die Fachsprachen liest, empfängt man ja unglaublich viele Anregungen. Also man ist nicht nur Stolterfurt-Leser. Wenn man Stolterfurt-Leser ist, wird man notgedrungen gleichzeitig zum Leser von ganz vielen anderen Leuten. Tom Raworth, Heisenbüttel, Pasteur, Prynne. Ich könnte endlos aufzählen, diese Leute kommen alle vor in den Fachsprachen. Entweder sie werden namentlich erwähnt, Stolterfurt ist auch ein großer Name-Dropper, man geht dann den Namen nach, oder man findet Zitat und man geht den Zitat nach und merkt dann, ach, das kommt von Prynne oder das kommt von Charles Olson oder von Marian Moore. Plötzlich steht da ein Satz und man merkt, was ist das? Das ist ein Stück aus einem Gedicht von Marian Moore. Und wenn man dem wirklich nachgehen will, das kann man gar nicht in jedem Fall, dann wird man zum Leser.
Also die Wiener Connection mit Lyrik, also im deutschen Sinn, also das, die Begrifflichkeiten sind ein bisschen verschoben. Also in Österreich gibt es ja mehr, es gehört mehr zum Standard, dass experimentelle Poesie oder man spricht eher von Texten, vielleicht von Dichtung, aber kaum von Lyrik eigentlich. In neuerer Zeit halt ein bisschen mehr, weil mehr Austausch mit Deutschland stattgefunden hat, glaube ich. Aber so dieser Begriff von Lyrik, den gab es in der Form nicht, wie ich in Wien studiert habe. Und dann über so experimentelle Schriftsteller wie Franz Josef Czernin oder Brigitte Falkner und dann Theresa Prammer hat viel vermittelt und Oswald Egger war auch wichtig. Der hat dann so Hefte herausgegeben auch. Und über die, ich glaube über Oswald Egger habe ich dann auch Ulf Stolterfurt kennengelernt. Und das sind alles so experimentelle Textformen, mehr als Lyrik.
Der Kling war mit Sicherheit der wichtigste, für mich zumindest. Ich habe mir dann gleich das Suhrkamp-Buch gekauft und das war enorm. Einfach weil das jemand war, der nicht 40 oder 50 Jahre älter ist, sondern jemand, der fast, zumindest fast gleich alt war und offensichtlich viel weiter war mit allem. Und genau das macht, wo ich vielleicht auch hin wollte oder die Richtung. Und das wurde auch anerkannt und gedruckt und so. Also für mich war das sensationell. Da ist auch so ein Fenster aufgegangen. Und ja, das war ja nicht nur der Kling. Auf einmal gab es da mehrere Leute. Peter Waterhaus, Donhauser, Schmatz und Czernin ein bisschen früher. Bert Papenfuß in der DDR. Dass auf einmal, ich weiß nicht, 10 oder 15, die fast ein Jahrgang waren oder zwei, also so 55 bis 57 vielleicht, gab es auf einmal 10, 15, 20 Leute, wo vorher nichts war, wo vorher nur neue Subjektivität oder politisches Gedicht war. Das war ja die Alternative vorher, bis 85 vielleicht. Und mit einem Schlag auf einmal war alles verändert und der Kling war mit Sicherheit der wichtigste, für mich zumindest. Papenfuß habe ich etwas später erst mitbekommen, der wurde dann auch sehr wichtig. Aber der Kling hat gezeigt, es gibt auch Leute in meinem Alter, oder hat mir gezeigt, dass man nicht 1927 geboren sein muss, um sowas wie Avantgarde zu sein oder experimentelle Texte zu schreiben. Welcome to the insects. Where all the suspects.
Musik, als Thema immer wieder insbesondere die Populärkultur. Nicht so sehr der Bereich Film, sondern eben Musik. Es ist entscheidend für Stolterfurt und die englische und amerikanische Dichtertradition. Insbesondere die Cambridge School und da an der Spitze Jeremy Prynne, eigentlich als der große Held von Stolterfurt, den er auch ins Deutsche übersetzt hat.
Der Prynne war schon wichtig, also gerade mit diesem, dass es so seltsam im Unklaren bleibt, was man da eigentlich für Wortarten vor sich hat, dass man gar nicht genau weiß, ist das ein Verb oder ein Substantiv oder ein Adjektiv. Und tatsächlich gibt es ja ganz viel im Englischen so obsolete Formen, wo es jedes Wort für jede Wortart auch gibt. Und das hat mich ganz komisch berührt. Obwohl die Gedichte ja eigentlich nicht den Eindruck von Freiheit machen, aber in diesem Verfahren habe ich eine große Freiheit irgendwie gesehen. Das lässt sich im Deutschen nur schwer nachbauen. Einfach durch die viel stärkere Reflexion und die Artikel.
Diese Cambridge School hat sich eigentlich entwickelt. Es war eine Erneuerung in der englischen Dichtertradition. Es gab damals die Movement-Dichter, also der berühmteste ist Philip Larkin. Da sollte eigentlich ein Erlebnis im Gedicht für den Leser nochmal erfahrbar werden. Davon hat sich Prynne abgekehrt und er wollte eigentlich einen Zugriff haben auf alles, was in der Welt erfahrbar ist. Aus allen Bereichen sollte der Dichter ziehen und er sollte vor allen Dingen nicht das Ich etablieren im Gedicht als jemanden, der von einem Feldherrenhügel spricht und alles im Überblick hat. Das ist nicht gewollt. Deshalb wurde sehr viel Fremdzitat mit aufgenommen in den Text, chinesische Lyrik aus Fachbüchern wurde zitiert, das macht Prynne heute noch.
Diese Übersetzungswerkstatt, die war glaube ich 2004, also vorher habe ich den gar nicht mal namentlich gekannt. Da gab es schon 3 Fachsprachenbücher. Aber der Prynne hat irgendwie nochmal ganz neu alles aufgemacht. Also wichtig war das schon. Wobei eher als Legitimation vielleicht rückblickend, dass das ja nicht so falsch gewesen sein kann, wenn sogar in England jemand sowas ähnlich, also was Ähnliches, aber auch sowas macht.
Hinzu kommen dann noch die amerikanischen Dichter, also die Beat-Dichter und die Dichter vom Black Mountain College. Und da würde ich zuallererst nennen Charles Olson mit seinen Maximus-Poems.
Der Oscar Pastior, der war mein Idol von Anfang an eigentlich und die Pastior-Gedichte waren schon auch so vorbildhaft, dass viele von meinen Sachen sehr in die Richtung auch gegangen sind. Das ist auch was, wo ich nach wie vor aufpassen muss, dass ich Pastior-Gedichte nicht nochmal schreibe. Und zwar wirklich buchstäblich nicht nochmal, weil ich die Gedichte so oft gelesen habe, dass ich ganze Abschnitte auswendig kann. Also mehr als nur ein Gedicht. Ich weiß auch immer wie bei Schallplatten, was kommt als nächstes und so. Und ich habe das so verinnerlicht, dass ich oft Zeilen schreibe und denke, oh, das ist aber, da ist jetzt mal wirklich was Gutes passiert. Und dann denke ich nach und denke nach und dann fällt mir ein, oh Gott, das ist ja aus dem und dem Pastior-Gedicht.
Na, auf Stolterfurt überspringt eigentlich eine Generation. Er knüpft eher an Heißenbüttel und solche Formen von Lyrik, die avantgardistisch und konkret waren, aber sich gleichzeitig eben doch sehr politisch verstanden haben. Ich glaube, das ist der Bezug. Diese grundsätzliche Annahme, dass ausgehend von Wittgenstein und der ganzen Sprachphilosophie, dass im Grunde Sprache als Material zu behandeln, zu enthierarchisieren, dass das ein politischer Akt ist und dass das im Grunde ein sehr viel tiefgreifenderer Ansatz ist als sozusagen die unmittelbare Einmischung in tagespolitische Fragen.
Ich empfinde es als ideologielos. Also vielleicht besteht die Ideologie darin, ideologielos zu sein, könnte man natürlich auch sagen. Aber zum Beispiel, wie er Reim verwendet, ist einfach jenseits von dem ganzen Getue für Reim, gegen Reim und so weiter, er verwendet das einfach handwerklich und das funktioniert sehr gut. Also das hat er auch mit Rappern gemeinsam, aber die haben sozusagen wieder ein bisschen stärkere Ja, das ist halt eine Massenbewegung. Und Schotterfurt bleibt, glaube ich, eine Einzeldichter.
Und das hat tatsächlich auch etwas zu tun mit dem Urtraum, den dieses Werk hat. Es ist dieser Traum, dass die Enthierarchisierung von Sprache ihr erster Schritt ist zu einer Enthierarchisierung von Welt. Und ich glaube, dieser Gedanke, der trägt ihn von Anfang an und der gibt ihm auch diesen Rückenwind, das so lange, auf so lange Zeit anzulegen. Und wenn man den ernst nimmt, und den nimmt er eben sehr ernst, dann kommt man wirklich auf eine völlige, entsemantisierte Gleichbehandlung und Gleichstellung der Worte. Und darum geht es am Schluss. Und dieses ganze Fachsprachenthema ist natürlich dafür unheimlich gut geeignet.
Klubsk, klupendes Sult, Eggedosis keitet Legemittel exaltert. Hip, som, hab, frelse, lefse. Karnapseneb, denne blomstre, begge van degge bostit. Faster Kusma, oberhode, success. Biff, ola, buchse, ha, trolldom.
Es ist der Traum auf der einen Seite, der Traum von der Enthierarchisierung der Sprache, der Traum von der Enthierarchisierung der Welt, aber auf der anderen Seite immer auch die Desillusionierung. Also es wird immer auch deutlich, dass das Ganze auch eine Größenfantasie der Lyrik ist, eine eigene Größenfantasie ist. Also da geht er auch mit sich durchaus kritisch um, sozusagen, dass es immer auch etwas Kindisches hat, das anzunehmen. Also dieses Moment der Desillusionierung, des sich lustig machens über den eigenen Glauben an die Wirksamkeit und an die Radikalität und an die Kraft der Enthierarchisierung, die schwingt immer mit. Und wenn man sich fragt, ist die Lyrik von Ulf Stoltorff politisch? Ja, in dem Nachdenken auch des eigenen Unvermögens politisch zu sein, ist sie politisch. Und sie ist politisch auch gerade an den Stellen, wo er sein eigenes System ihm nicht folgt, es hintergeht. Und das ist immer dann, wenn das eigene Leben einbricht, wenn der eigene Alltag einbricht, wenn Fragen des Literaturbetriebs, wie finanziert er sich, wie finanziert man sich selber, hineinkommt. Dann kommt eine ganz andere Ebene von Politik, von Gesellschaftskritik hinein. Und die scheint mir in dem ganzen Werk nicht zu unterschätzen zu sein.
Hermeneutisch knallt alles runter auf Null, allein das Äußern endet nicht.
Das ganze Projekt ist ja auf 9 Bände angelegt. Jeder Band besteht aus 9 Teilen und jeder Teil hat dann wieder 9 Gedichte. So, also nach dem 9. Band ist Schluss. Ich glaube, der große Einschnitt war nach dem 3. Fachsprachenband. Die Fachsprachen, da wird mit Wörtern über Wörter geschrieben. So ähnlich sagt er das auch einmal selbst. Deshalb sind die meisten dieser Gedichte Gedichtgedichte, so wie auch ein Gedichtband von Oskar Pastuer heißt. Das sind eigentlich poetologisch-programmatische Texte. Jetzt ist die Frage, ab wann erschöpft sich das? Und dann kam das Langgedicht Holzrauch über Heslach. Und da macht er etwas, was er sich, glaube ich, vorher nicht erlaubt hätte. Das ist eigentlich vom Stoff her klassisches Coming of Age. Er beschreibt also, ich bin groß geworden in Stuttgart. Was für Bücher habe ich gelesen? Was für Musik habe ich gehört? Das alles wird gleichzeitig parodiert. Oder man könnte von einer Art, im Sinne der Postmoderne, von einer Kannibalisierung sprechen. Das heißt, dieses Genre des Coming of Age wird nicht ernst genommen, aber gleichzeitig bedient er das. Und da öffnet sich etwas in seinem Werk.
Also irgendwie ist mit dem Holzrauch über Häsler ist ein Damm gebrochen. Ich habe damals gedacht, das darf ich ja eigentlich doch machen, weil ich tue ja nur so, als sei das ein autobiografisches Buch. Das wird ja niemand im Ernst glauben, dass es autobiografisch ist. Mit dem Ergebnis, dass da natürlich dann doch irgendwie ziemlich viel Autobiografisches drin war. Ich mir aber immer gesagt habe, naja, wenn die Hälfte falsch ist, dann muss man ja die andere Hälfte auch nicht glauben. Aber das ist natürlich Quatsch. Also so funktioniert ja jede Art von Literatur eigentlich, die was erzählen will oder was abbilden will.
Er hat sich aus seiner Jugend in diese Anarchie hineinversetzt. Und das finde ich, das merkt man schon, ne? In dieses Dialektale, in diese ganzen Bierkneipen, in diese politische Szenerie, in dieses wahnsinnig quirlige und wabernde Heslach.
Und als dieses Holzrauchbuch in der Welt war, habe ich gedacht, ja, warum soll das eigentlich auch verboten sein? Warum? Ich meine, das sind ja alles Dogmata, die man sich selbst auferlegt. Warum darf Welt nicht vorkommen? Und tatsächlich kommt ja in den Fachsprachenbüchern irgendwie auch Welt vor. Also nicht nur, weil die Wörter natürlich eine Bedeutung haben, auch wenn ich sie nicht auf eine semantische Art vielleicht benutze, gibt es ja den Lexikoneintrag trotzdem. Ich kann 100-mal sagen, mein Apfel hat mit dem Apfel am Baum nichts zu tun. Trotzdem gibt es die Beziehung. Und wenn ich 1000-mal sage, das hat aber damit nichts zu tun.
Haben wir doch bisher bestritten, der lyrische Apfel hätte ein Denotat in der Welt, befinden wir uns nun auf einmal in der seltsamen Lage, genau einen physikalischen Gegenstand gelten lassen zu müssen, nämlich den der auf Papier realisierten Wörter. Äpfel, das ist nun alles andere als schön. Am Anfang hieß es noch, alle narrativen Riesen werden rasiert. Später bedient er sich selbst narrativer Strukturen. Angefangen bei Holzrauch über Heslach, aber wenn man jetzt beispielsweise den letzten Fachsprachenband nimmt, da gibt es ein Kapitel, da bedient er sich bei den isländischen Sagas, bei der Skaldendichtung und da wird ein Dichterwettstreit beschrieben. Das ist dann fast so ein bisschen wie bei Ritter der Kokosnuss, sehr slapstickhaft schon, aber durchgehend narrativ. Sein zweites Langgedicht nach Holzrauch über Heslach, Neu-Jerusalem bedient sich auch vieler narrativer Strukturen.
Ich war viel dogmatischer früher und ich hab auch gedacht, eigentlich darf man Gedichten keine Titel geben und sowas und handeln dürfen sie eh von nichts. Aber wenn jetzt jemand sagt, schreib doch mal ein Gedicht über Nico oder über Martin Luther oder egal über was, dann bin ich irgendwie unschuldig. Das hat mir jemand gesagt, ich krieg da Geld dafür und dann schreibe ich eben einen Martin-Luther-Titel drüber und mache aber das, was ich eh sonst immer mache und benutze eben ein bisschen Martin-Luther-Material. Also so richtig welthaltiger sind die Texte ja deshalb nicht, nur weil die so tun, als ob sie was verhandeln.
Ich glaube, gerade dadurch, dass die Texte so poetologisch programmatisch sind, benötigen sie den Humor. Anders ginge es gar nicht. Ich lese ihn niemals als ironischen Dichter. Auch bei dem Langgedicht Neu-Jerusalem, die Auseinandersetzung mit dem Pietismus, da hat man ja gesagt, es sei ein ironischer Text, das glaube ich nicht. Er ist eigentlich ein hemdsärmeliger Autor, der immer humorvoll ist in jedem Moment. Auch wenn er sich sehr ernsthaft mit dem Pietismus auseinandersetzt, fließt das immer mit ein. Insofern ist der Witz in seinen Gedichten, der Humor, für mich eigentlich entscheidend.
Lustig hätte sich früher gar niemand getraut, da hieß es immer die feine Ironie und so. Und da habe ich mich immer sehr dagegen gewehrt und habe gesagt, was soll denn da ironisch sein und so. Aber vielleicht ist ironisch nochmal was anderes. Aber mittlerweile, ja, ich finde es gut, wenn Texte auch ein bisschen lustig sind. Über Verstehen für Oskar Pastior. Zeugma, Deutma, Hermeseid, da muss ein Schleiermacher Langenscheid für klöppeln, flicht sich den wirren Bart zurecht und krault. Dem großen Protestierenden wuchs diese Zeile einfach zu, um 1808, noch Friedrich Ast verstand sie fast, dann war für viele Jahre gar nichts klar. Erst Husserls geöffneter Büchse verdanken wir Kennung bizarr.
Ich weiß nicht, wie er schreibt. Also, ob es ein Bedürfnis ist oder so. Sicher ist etwas, was man ein bisschen regelmäßig machen soll, damit es auch diesen Charakter hat von so einer Fläche, die man zweimal die Woche abputzt oder so. So eine Arbeitsfläche ist es manchmal auch. Ja, das ist schon sicher so, das ist so wie, was weiß ich, wie so Rapper, die dann so Stehreime haben und wenn ihnen nichts anderes einfällt, dann gibt es so bestimmte Sachen, die man immer wieder sagt.
Ich bin ja überhaupt kein guter Reimer, meine Reime sind oft ziemlich blöd und platt. Ich würde gerne eleganter reimen, sodass man es nicht so merkt. Oder so Hip-Hop-mäßige Reime. Also wie im Englischen kann man das ja oft wirklich sehr, sehr gut machen, dass man im Englischen habe ich das Gefühl, ist es oft nicht so ganz klar, ist man noch, ist es eine Assonanz oder ist es ein Reim, weil es genau in der Mitte zwischen beidem ist. Das finde ich eigentlich die schönste Form.
Gedichte schreibt man von Hand. So viel ist, glaube ich, bekannt.
Im ersten Band gibt es, glaube ich, nicht so viel Reime, oder? Ich glaube, das nimmt zu und uns wird immer mehr und mir macht das mittlerweile fast ein bisschen Angst. Und ich zwinge mich selber, die Reime im Rahmen zu halten. Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass, wenn Reime kommen, deutet das stark darauf hin, dass mir nichts mehr einfällt. Also Reime halten den Laden irgendwie, die Maschine am Laufen, aber es tut sich eigentlich wenig ansonsten. Aber man merkt, es geht weiter und das Gedicht lebt noch, da tut sich noch was, auch wenn sich eigentlich nichts mehr tut. Und dann irgendwie, dadurch, dass dann hat man mit dem Reim, mit dem zweiten Reimwort, geht wieder ein neues Feld auf und dann oft fällt mir dann doch wieder was ein oder geht es eben doch weiter auf eine andere Art. Aber der Reim hat sowas, der macht Dinge plausibel, die eigentlich nicht plausibel sind. Also Sachen, die völlig disparat sind und weit auseinanderliegen, werden auf einmal möglich oder plausibel gemacht dadurch, dass sie sich reimen.
Eine letzte Bemerkung vielleicht. Wer hätte sich je ohne Scham zur gerichteten Dichtung bekannt? Radikalisierte Herz-Jesu-Anrufen in grell schmachtendem Pastellton hätte man gerade noch akzeptiert, Truthuhn in Eigenblut nie. Geschrieben, verbessert und für rund befunden, durchgewunken.
Und ich denke immer, das sind eigentlich die Texte, die nur dem Autor Spaß machen, womöglich. Aber ja, ich meine, immerhin.
Eine letzte Bemerkung vielleicht. Wer hätte sich je ohne Scham zur gerichteten Dichtung bekannt? Radikalisierte Herz-Jesu-Anrufung in grell schmachtendem Pastellton hätte man gerade noch akzeptiert. Truthuhn in Eigenblut nie. Geschrieben, verbessert und für rund befunden. Durchgewunken.
Notfalls kann's Assonanz. Ulf Stolterfurths anarchisch-musikalisches Fachsprachenprojekt von Tobias Lehmkohl. Sprecherin Annika Mauer. Mit Originaltönen von Ulf Stolterfurt, Matthias Kniep, Florian Höllerer und Anne Cotton. Musik Fred Frith aus dem Dokumentarfilm Step Across the Border. Ton Thomas Monajan. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Jörg Plath.
Die Lyrik hatte das Potenzial, so eine eigene Art von Wahrheit oder Wirklichkeit oder Seriosität zu erfinden, also neue Arten, über Sachen zu sprechen.
Das hängt, glaube ich, schon damit zusammen, weil mir das Leben so armselig vorkommt, speziell meins. Denke ich, das Spektakuläre, das findet man vielleicht eher in den Gedichten oder kann sich ja selbst in Gedichten bauen, so wie man es gern hätte. Ich weiß nicht, beim Oswald Egger merke ich das ganz stark. Das geht vielleicht ihm nicht so, aber mir geht das so, dass ich das Gefühl habe, da bin ich auf einmal in einer Welt, in der wäre ich eigentlich viel lieber als in der Welt, in der ich tatsächlich lebe. Ja, das ist irgendwie was, was über das Alltägliche rausgeht, was ganz Tolles. Also ich bin andererseits Gott froh, dass ich da nicht drin leben muss. Da spritzt ja auch das Blut und die Ohren werden abgeschnitten und weiß nicht was. Aber ich glaube, das Schreiben hat oft was mit so einem Mangelgefühl zu tun. Ich glaube, bei den meisten Leuten, dass einem irgendwas fehlt und man denkt, im Schreiben erreicht man das, was man auf andere Art eben nicht bekommt. Und zwar nicht in dem, was einem dann an Zuneigung oder was auch immer entgegengebracht wird, sondern wirklich in dem Moment, in dem man es schreibt, dass man sich was bauen kann, was einem vielleicht mehr taugt als die Welt, so wie sie eben ist. Ich glaube, das war früher. Mittlerweile hadere ich eigentlich nicht mehr mit der Welt, Mir kommt sie nur irgendwie komisch vor, ein bisschen komisch. Ich meine, die Gedichte kommen mir auch komisch vor, so ist es ja nicht. Talk to me like a sparrow on a tree.